Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
Waltraud Herrmann.
Das ist die Frage, die man Frauen nicht stellt. Ich mache es aber trotzdem. Ich wage mich es trotzdem. Alter?
In Quersumme 9.
Sehr gut. Das ist eine der schönsten Antworten an dieser Stelle. Geburtsort?
Geburtsort ist Siebenbürgen in Rumänien, heißt.
Beruf?
Zurzeit bin ich Organisationsentwicklerin. Ich bin aber auch Physikerin, Philosophin, Informatikerin.
Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
Ich habe Hobbys. Ich gehe gern wandern. Bin gern mit Familie, Kindern und Enkelkindern unterwegs. Ich habe ein Nähzimmer, wo ich alles Mögliche auch kreativ gestalte. Ich habe ein Malatelier unten im Hobbyraum. Ja, so.
Da kommen wir später vielleicht drauf. Das ist dann auch so ein schöner Ausgleich. Manchmal, wenn man sich mit den digitalen Sachen beschäftigt, ist es manchmal auch nett, etwas völlig Analoges, Altmodisches zu machen.
So ist es.
Ja. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Muss jetzt kein Spruch sein, sondern einfach so eine Einstellung oder ja?
Ja, ich denke so, unsere Vorstellungskraft ist unsere einzige Grenze von dem, was wir uns in Zukunft vorstellen können. Wir schränken uns meistens selber ein und Ich sag, geht nicht, gibt's nicht.
Die Menschen, mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Dass ich immer auf kreative neue Ideen, neue Lösungen, neue Initiativen, Impulse komme.
Meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz, Waltraud Herrmann. Meine heutige Gesprächspartnerin mahnt, dass wir den digitalen Wandel auf die Überholspur bringen müssen, weil wir ein Entwicklungsland in diesem Bereich sind. Waltraud Herrmann ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Wir waren gerade an der Stelle des Ausreiseantrags aus Rumänien damals, als das Ganze noch eine Diktatur war. Wann hast du den gestellt?
Den habe ich gestellt, 86, Ende 86. Und dann durfte ich aber nicht auswandern, ich durfte nicht arbeiten, ich durfte nicht auswandern. Ich war dann, arbeitslos war ich ja auch nicht, es gab ja kein Arbeitslosengeld. Und erst 90, Januar 90 nach dem Umsturz sind wir dann mit meinem Mann ausgewandert.
Wie kommt man dann in diesen 4 Jahren zurecht, wenn man nicht arbeiten darf? Wenn man?
Ja, ich habe zwei Lösungswege für mich gefunden. Nummer 1, Nachhilfeunterricht in Physik. Ich habe quasi alle meine guten Schüler bis zur Hochschule begleiten können als Nachhilfelehrerin. Und dann habe ich mich auch noch mit Modedesign beschäftigt und habe da ziemlich gut in den Sommermonaten mit Spitzenkleidern verdient.
Auf der anderen Seite ist es natürlich eine tolle Erfahrung, wenn man merkt, dass man ja aus eigener Kraft Dinge umsetzen kann, egal wie widrig die Umstände sind.
Ja klar, es gibt ja immer Lösungen.
Ja, das ist, ich habe manchmal das Gefühl, wird auch wahrscheinlich später noch Thema in unserem Gespräch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass uns das so ein bisschen abhanden kommt in diesem Land, dass wir, weißt du, da kommt die erste Hürde und dann lassen wir das. Und ich finde, das ist eigentlich der Bereich, wo wir erst anfangen sollten.
Ja, und zwar, ich habe gelernt, Not macht erfinderisch. Und in Rumänien gab es ja viel Not. Ja, dies gab es nicht, jenes gab es nicht, alles wurde exportiert. Und dann kommst du immer auf alternative, kreative Wege. Und dieses kreative Lösen von egal was, das zeichnet mich und auch viele Siebenbürger Sachsen aus.
Was hat dich denn 1986 entschieden, diesen Antrag zu stellen? Da war ja noch nicht, also ich sag mal, da war 89 noch überhaupt nicht in Sicht. Das heißt, du hast gewusst, das macht Ärger.
Ja, also ich hatte ja schon längst die Einreisegenehmigung, weil die Schwiegereltern in Deutschland waren. Ich hatte nur keine Ausreisegenehmigung. Und mein Mann war Philharmoniker, durfte nie in Tournees, einfach nur, weil er einen deutschen Namen hatte. Und dann sind andere Philharmoniker an seiner Stelle ins Ausland und nicht mehr zurückgekommen. Das heißt, wir hatten da verschiedenste politische Einschränkungen. Und ja, und irgendwann, dann gab es echt auch die rudimentärsten Mängel, wie es gab keine Lebensmittel, ja, du hast zweimal im Jahr Fleisch zugeordnet bekommen, das heißt eigentlich sehr vegan ernährt.
Voll im Trend.
Voll im Trend, könnte man heute fast sagen. Es gab da wirklich eine Reihe von Einschränkungen. Wir waren 84 Mal zufällig in der DDR. Das war auch ein großer Hickhack, um überhaupt einmal auf Besuch in Osten fahren zu dürfen. Wir durften die Grenze nicht überschreiten als deutsche Minderheit, weil man uns eingestuft hat, wer geht, kommt nicht mehr zurück.
Gut, was ja auch wahrscheinlich war, ne?
Was wahrscheinlich war, aber bei vielen Rumänen dann auch passiert ist.
Also ich sag mal, wenn du tatsächlich... Ja. Du hast ja durchaus Armut auch geschildert oder dass wenig Dinge da sind. Umso weniger hält mich ja im letzten Ding dann auch. Das heißt, wenn ich wenig zurücklasse, fällt es mir vielleicht auch leichter, außer vielleicht das Heimatgefühl, fällt es mir auch leichter zu gehen.
Ja, das sowieso, sowieso. Ja. Und mein Vater war Farmleiter, der war ein sehr geschickter Leiter dieser Farm und wusste mit den politischen Schikanen und mit den Stasi, die nur für ihre Tasche arbeiteten, wirklich sehr gut umzugehen. Ich hatte ihn damals verurteilt, weil er oft von daheim Dinger mitnahm auf die Farm, damit halt dort alles funktionierte. Aber letztendlich hatte er seine Ruhe auf der Farm. Da hat ihm nie jemand eingeredet. Er hat halt sein Spiel so gespielt, dass es für ihn gut ist.
Was man, glaube ich, in solchen Systemen niemand vorwerfen kann in letzter Konsequenz.
Er hat sich dann nicht unterdrücken lassen, ja, aber er hat auch mal den Diener gespielt für seinen Chef an einem Nachmittag und gut war's, ja. Also dem war dann keine Arbeit zu schade oder er war sich für keine Arbeit zu schade. Aber immer den gerechten, ehrlichen, offenen Weg gewählt. Er hat sich nie von Korruption oder so beeinflussen lassen, die ja weit, weit und breit um ihn herum da war. Aber durch seine ehrliche, offene Art und Weise hatte er halt ja auch keine Schwierigkeiten mit dem System.
Wir hatten ja hier in Deutschland auch immer wieder eine Diskussion nach der Wiedervereinigung und wo viele sehr überheblich über den Osten gesprochen haben. Ich habe meine Meinung, als ich mal einige Wochen im Osten gearbeitet habe, drastisch geändert. Ich habe Menschen kennengelernt, die ich zum Teil nicht verstehe, das ist so, aber ich habe gemerkt, die haben einfach in ihren Möglichkeiten das Beste gemacht. Und das, was wir da in der Wiedervereinigung produziert haben, ist nicht gut gewesen. Also da komme ich heute immer weiter drauf, weil wir haben total viele Existenzen einfach ignoriert. Mhm. Die haben 20, 30 Jahre in diesem System das Beste machen müssen. Und natürlich hatten die auch ihre Fertigkeiten. Und wir hätten uns mehr Zeit nehmen sollen, das alles anzuschauen und zu gucken, was man hätte vielleicht auch besser machen können.
Ja, bei jeder Veränderung, ich bin ja Change-Expertin, bei jeder Veränderung ist es verdammt wichtig, dass du eine ganz breite Basis an Konstanz behältst, an stabilen Strukturen. Und wenn du aber alles über den Haufen wirfst, wie wir das damals mit dem Osten gemacht haben, dann kommt das System nicht mehr in den Stillstand und kann sich auch nicht richtig weiterentwickeln. Also man hat da quasi Wurzeln rausgerissen. Hm? Also ich glaube, das darf man nicht tun. Das darf man nicht tun.
Ja, und wir sehen das bis heute. Ja.
Ja, weil man die quasi entwurzelt hat. Und ich habe ja auch in meinem Buch ein Wurzelflügelmodell entwickelt. Da habe ich mich mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Und was wir aber von unserer Gemeinschaft mitbekommen haben, Gemeinschaft steht immer an erster Stelle und dann kommt der Einzelne. Und gleichzeitig ist die Gemeinschaft diejenige, die den Einzelnen trägt. Und wenn das ein harmonisches System ist, dann kann das echt Jahrhunderte sehr gut bestehen. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, das versuche ich in dem Umfeld, wo ich unterwegs bin, ein bisschen zu stärken. Ja. Und
die westliche Welt war, glaube ich, tatsächlich mehr durch Egoismus geprägt. Und deswegen wäre, glaube ich, so eine gesunde Mischung, dass man durchaus sagt, ich weiß, was ich will, ich weiß, wo ich hin will. Aber mir ist nicht egal, was mein Umfeld macht oder sowas. Das ist, glaube ich, so das, wo wir hin müssen.
Ja, und ich denke auch, wir finden den besten Platz, wenn wir das in Abstimmung mit unserem Umfeld machen und nicht rücksichtslos auf unser Umfeld hier versuchen, für uns das Beste rauszuholen. Und ich denke auch im beruflichen Kontext hat man das mittlerweile verstanden. Business first. Ist die Devise. Ich muss in einem Unternehmen immer sehen, dass das Unternehmen funktioniert. Natürlich darf ich nicht die Einzelnen da da komplett ignorieren. Aber trotzdem, es gibt ein Business First, was man vorne anstellen soll.
In Deutschland angekommen, was hast du gemacht? Hättest du Physiklehrerin werden können?
Ich hätte Physiklehrerin werden können, hätte dafür noch Kolloquien in Physik belegen müssen und hätte noch ein, zwei weitere Fächer studieren müssen. Und das war mir dann viel zu bürokratisch. Und dann habe ich nochmal Wirtschaftsinformatik bei der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Stuttgart studiert.
Ich überlege gerade, gibt es einen Unterschied zwischen deutscher Physik und rumänischer Physik?
Nein, Physik ist Physik. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen deutscher Schulphysik und rumänischer Schulphysik. In Deutschland versucht man, den gleichen Stoff in 8 Unterrichtsstunden von Klasse 7 bis 10 unterzubringen, wofür man in Rumänien mehr als das Doppelte sich Zeit genommen hat. Und zwar in verschiedenen Phasen. Da gab es erstmal eine Phase des spielerischen Rantastens, experimentell von Klasse 6 bis 8. Und dann von Klasse 9 hat man erst mit Formeln und mit den Gesetzen so richtig begonnen. Und dieses spielerische Rantasten fehlt bei uns komplett.
Das heißt, ich muss mir gar keine Gedanken machen, dass in meiner Schulzeit Physik so grausam verlaufen ist, weil ich hatte gar nicht genügend Zeit.
Genau, nee, so ist es. Hier ist das System so gestrickt, dass es nur wenige gibt, die das in der kurzen Zeit verstehen können. Und in Rumänien war das dann halt durch die viele Zeit und die vielen Übungen und Experimente, die wir gemacht haben, war das der Großteil, der Physik verstehen konnte. Ich kenne es als Lieblingsfach von vielen und war richtig geschockt, wo ich in der Schule unserer Söhne gemerkt habe, Physik ist kein Lieblingsfach. Bei unseren Söhnen war es das. Sie haben Physik studiert, beide.
Okay. Die meisten tatsächlich, die ich kenne, wählen das ganz schnell ab, wenn sie es können.
Weil sie gar nicht dahin kommen, es zu verstehen. Physik ist ein traumhaftes Fach.
Wenn du naja, ist
elementar.
Ich wollte gerade sagen, wir merken das elementar. Also wenn wir uns über das Thema Stromversorgung zum Beispiel in unserem Land unterhalten, wäre da mehr Physik im Spiel, würden wir manche Dinge nicht so machen.
Ja, klar.
Also das ist schon alles zum Teil... Okay, war aber ein Neuanfang. Das heißt, das war für dich auch eine berufliche Neuanfang.
Ja, es war ein Neuanfang und die Otto-Benecke-Stiftung, die hatte uns quasi als arbeitslose Hochschulabsolventen eingeladen. Es gab so ein dreitägiges Treffen bei Frankfurt, Hanau oder so, weiß ich nicht mehr genau. Und da wurden wir über das Wirtschaftssystem Deutschland, über Schulen, über Hochschulen, über alles Mögliche aufgeklärt. Und da habe ich auch 2 dicke Wälzer von 2000 Seiten gefunden, mit den ganzen Studiermöglichkeiten von Deutschland. Und da habe ich dann diese Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie für mich gefunden, für Wirtschaftsinformatik. Und mein Mann hat nochmal Blockflöte studiert. Er ist Trompeter. Und okay. Konnte auch als Philharmoniker hier nicht in die Philharmonie, weil er mit über 30 zu alt war.
Ich finde das immer so hochgradig frustrierend, dass es gibt so viele Menschen, die zu uns gekommen sind, die so Dinge haben und es scheitert dann an irgendeinem Abschluss und dass wir nicht in der Lage sind, das einfach und schnell irgendwie anzupassen. Ja, das ist, ich glaube, bei vielen Sachen muss man nicht ein neues Studium machen, sondern es wäre dann wahrscheinlich irgendwie mal ein Semester, um zu gucken, wo ist der Abgleich und dann könnte man das umschreiben.
Ja. Das Paradoxe ist, ich hatte mich ja beworben, auch als Physikerin, weil ich habe so einen Doppelstudiengang gemacht in Rumänien. Ich war sowohl Lehrerin als auch Diplomphysikerin, beides. Und ich habe mich als Diplomphysikerin beworben bei Zeiss in Oberkochen. Und das Paradoxe ist, ich habe eine Absage bekommen aufgrund vermeintlicher fehlender digitaler Kompetenzen. Die hatte nicht verstanden, dass das Informatikgymnasium, was ich in Rumänien besucht habe, mit 10 Stunden pro Woche 4 Jahre lang, eben mehr als diese benötigten digitalen Kompetenzen von Zeiss da geboten hat.
Mann, 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 das ist schon alles, wenn man so drauf schaut, schwierig.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Waltraud Herrmann. Digitalisierung, das ist ihr heutiges Thema. Waltraud Herrmann ist meine Gesprächspartnerin. Sie kommt aus Rumänien, war dort auf einem Informatikgymnasium, hat viele Dinge studiert, als Lehrerin gearbeitet. All das haben wir schon erfahren heute hier im Gespräch bei Antenne Mainz.
Was hast du dann gemacht? Was hast du daraus gemacht? Wo stehst du heute?
Was habe ich daraus gemacht? Ich habe ja dieses Studium, da gab es dann noch ein Auswahlverfahren. Habe das Studium gemacht, eine blinde Bewerbung in Backnang, wo ich wohne, bei damals INT Nachrichtentechnik, später Bosch Telekom. geschickt und dann wurde für mich eine Stelle geschaffen. Und in dem Konzern bin ich seit 32 Jahren. Und so meine andersartige Denkweise hat dann mich auch hier einfach machen lassen, eine Initiative nach der anderen. Ich habe da ziemlich viel weiterentwickelt, die Bereiche, wo ich unterwegs war. Vor allem das Thema Lernen.
Achtung, Ironie und das Ganze ohne digitale Kompetenzen, ne?
Ja, vermeintlich ohne digitale Kompetenzen, genau.
Oh Mann, das ist so ein Thema, das ist jetzt oft gefallen, diese digitale Kompetenz, das ist ein Thema, das dich richtig umtreibt, ne?
Ja, weil es einfach eine unserer vier Kulturtechniken ist. Wir kennen Lesen, Rechnen, Schreiben. Aber in einer digitalen Welt ist Digitalkompetenz einfach die vierte Kulturtechnik, die wir auch lernen müssen. Das geht nicht so nebenbei. Das ist so wie Autofahren ohne Führerschein. Und wir fahren jetzt schon seit 30 Jahren ohne Führerschein. Und wir haben so viele Opfer im Internet. Hätten meine Chance gehabt? Ich denke jetzt nicht nur an die Schüler. Ich denke auch an die vielen Geschäftsführer von großen Unternehmen. Hätten die meine Chance gehabt, in den 70er Jahren ein Informatikgymnasium zu besuchen, dann wäre doch die Digitalisierung in Deutschland ganz anders vorangegangen.
Wir haben natürlich in Deutschland mehrere Stellschrauben, die nicht richtig gedreht worden sind. Also eine ist zum Beispiel tatsächlich, die wir heute mit der Internetversorgung haben, dass irgendwann eine politische Entscheidung zugunsten von Kupfer gefolgt
erfolgt ist.
Das ist, sage ich mal, das waren tatsächlich Interessenspolitik. Jetzt hast du aber gerade 90er gesagt, ne? Das, wenn ich jetzt so 30 Jahre oder sagen wir Mitte der 90er Jahre, das heißt, wo fingen denn die Fehler an? Ist das tatsächlich schon mit dieser, dass wir gar nicht diese ganzen Systeme sofort zur Verfügung hatten, wie wir sie vielleicht gebraucht hätten? Oder fängt es bei der Bildung tatsächlich schon an?
Ich denke, das fängt schon bei der Bildung an. Und wenn ich jetzt 30 Jahre zurückblicke, damals ist es noch nicht so aufgefallen, weil die Unternehmen aus meiner Sicht damals viel mehr in Bildung investiert haben, wie sie das heute tun. Heute wird eher verlangt von den Mitarbeitern, dass sie so nebenbei dafür sorgen, dass sie das Wissen haben, was sie brauchen. Und dadurch wird das Defizit, was aus der Schule in die Unternehmen kommt, gar nicht mehr ausgeglichen. Und es ist ja bekannt, wir sind langsamer wie andere Länder der Welt in den unternehmerischen Abläufen, in den Prozessen. Und das liegt meiner Meinung nach wirklich auch an der fehlenden Kompetenz. Du hast ja in vielen Bürotätigkeiten Excel, Word, PowerPoint. Ja. Und jeder lernt das irgendwie. Aber wenn du das irgendwie lernst, verglichen mit von der Pike auf richtig lernen in der Schule, da sind ja Welten dazwischen, wie lange du brauchst, um eine schöne Folie zu machen. Wenn du es kannst oder wenn du da dich einfach blind durch den Wald der Möglichkeiten umherirrst.
Ich höre das oft aus kaufmännischen Berufen, dass wenn dort geeignete Bewerberinnen und Bewerber gefunden werden, die einfach jetzt vom Menschlichen passen und von der Persönlichkeit, dass es dann oft tatsächlich für Ausbilder beginnt, denen einen Dreisatz beizubringen.
Ja, solche Grundlagen werden nicht gründlich gelernt. Taschenrechner wurde Pflicht hier. Aber das Einmaleins hat man hier auf 3 Jahre verteilt. Wir hatten das Einmaleins im ersten Trimester in der ersten Klasse, dann saß das. Hier hat man drei, ja. Wir haben auch im Kindergarten gelernt. Frühkindliche Bildung war bei uns sehr groß geschrieben. Und hier gibt es die gar nicht. Es gibt ja Bildung nicht einmal im Grundgesetz. Das fehlt doch.
Es ist natürlich fatal. Also ich habe jetzt den Dreisatz auch bewusst als Beispiel genommen, weil das ist, sag ich mal, du musst gar nicht so viele mathematische Kenntnisse haben, aber mit dem Dreisatz hast du halt schon weitestgehend viel verstanden.
Ja, hast du viele, viele Zusammenhänge verstanden.
Ja, und das ist dann schon bitter, weil im Kaufmann, ich komme in keinem kaufmännischen Beruf ohne den Dreisatz zurecht.
Ja, jetzt bist du beim Dreisatz, da fällt mir Folgendes ein. Ich hatte mal aus dem Antikariat ein Mathebuch, Schweizer, was auch unser Lambacher und Schweizer, glaube ich, was auch unser Sohn dann in den 90er Jahren hatte, gekauft und habe es meinem Sohn gezeigt. Sage ich, was fällt dir hier auf? Sagt er, oh, da sind ja nur Textaufgaben. Im Umkehrschluss in den 70er Jahren gab es fast nur Textaufgaben in Mathe. Also da hat man das kreative, logische Denken viel mehr gefördert. Und in den 90er Jahren, 2000, da hat man die Textaufgaben weg. Die waren anstrengend. Das Anstrengende lernen wir nicht mehr. Aber genau das macht Spaß Und genau das brauchen wir für die ganzen Kreativität und anderen Zukunftskompetenzen.
Bist du da in der Schulzeit deiner Kinder auch dann manchmal durchgedreht, wenn du gesehen hast, mit was die nach Hause kommen?
Also ich habe ziemlich schnell verstanden, Schule als notwendiges Übel zu betrachten und alles daran zu setzen, dass ich dafür sorge, dass unsere Kinder auf ihre Kosten außerhalb der Schule kommen.
Das ist aber, ich sag mal, wenn ich jetzt in Schulnoten denke, ist das mindestens mangelhaft, wenn nicht sogar ungenügend.
Ja, das mag schon ungenügend sein. Und gleichzeitig habe ich mich aber in der Schule engagiert und habe mich für Schulentwicklung stark gemacht. Ich war 12 Jahre im Elternbeirat und wir haben echt Schulentwicklung gemeinsam betrieben, Eltern, Lehrer und Schüler. Und also
Es kommt ja hier so viel zusammen. Ich hatte hier auch schon mal eine Sendung, da geht es um das Thema Speed Learning. Das heißt, wir lernen ja auch generell falsch. Das heißt also diese fachbezogene, einfach das nächste Fach. Das heißt, wir sitzen den ganzen Tag und überschreiben eigentlich ein Fach nach dem anderen und dann kommen die Kinder nach Hause und wissen im Prinzip gar nicht mehr, was eigentlich.
Ja, und lernen für die Noten und nicht fürs Leben, ja?
Ja.
Und unser Sohn hat in der 10. Klasse ganz bewusst gesagt, Mama, wenn ich jetzt in Gemeinschaftskunde um einen Punkt besser werden will, dann muss ich so viel Zeit investieren. In der Zeit kann ich viel interessantere Dinge machen. Vollkommen recht. Hat er auch getan.
Hat er für mich einen Punkt. Also ich finde das, also ich musste viel lernen, um ein durchschnittliches Ergebnis zu erzielen. Und ich habe das bei meinem Sohn gesehen, der konnte auf Punkt lernen und das hat er auch gemacht. Und ich habe Verständnis dafür.
Die haben nichts gelernt. Und ja, und dann manchmal dachte ich, wie schafft er überhaupt eine 3 oder 4 in Gemeinschaftskunde? Sag ich, wenn du nur im Unterricht da bist, müsste dir das schon reichen, dass du eine 2 oder 3 schreibst. Sagt er, Mama, was mich nicht interessiert, das schalte ich völlig ab. Und in der Tat, der kam nach Hause mit vielen neuen Ideen, was er an dem Nachmittag experimentieren kann. Das hat er halt im Unterricht gemacht.
So, jetzt kommen wir aber zu der ganz großen Geschichte digitales Lernen oder überhaupt der digitale Zustand unserer Gesellschaft. Mich hat das, also in meinem Medium Radio hat das Ende der 90er Jahre begonnen und ich fand das alles faszinierend und dann war ich ein paar Jahre draußen und dann wieder drin und die Möglichkeiten, die Digitalisierung geschaffen hat, eine enorme Effizienz. Du kannst heute in einer Stunde das erledigen, was du früher an einem ganzen Arbeitstag gemacht hast. Also ich habe eine ganz große Faszination und habe immer alle Systeme autodidakt freiwillig gelernt. Ich habe die nebenbei gelernt. Und
ja.
Und deswegen schaue ich so ein bisschen fassungslos auch auf den Zustand unseres Landes. Man sieht es in Social Media. Die Menschen haben zum Teil überhaupt keine Vorstellung von dem, was sie da machen.
Ja, weil die Grundbegriffe, die Grundlagen nie vermittelt werden. Und dadurch, dass auch weniger Textaufgaben in Mathematik gemacht werden, ist auch das logische Denken nicht mehr ausgeprägt. Und wir brauchen es ja intensiver denn je. Und die Leute kommen oft nicht auf kreative Lösungen. Sie lernen das nicht. Und ich kann ja auch nicht Mathe studieren, ohne den Dreisatz zu können, ja. Aber im Informatikbereich wird erwartet, das lerne ich alles irgendwann später. Aber das stimmt nicht. Diese Inhalte gehören für mich vom Kindergarten an. Algorithmen, da geht es ja auch um Strukturen. Da kann man ja auch üben mit Kleidern im Kleiderschrank, ja? Da brauchen wir ja auch eine Ordnung.
So, jetzt haben wir so ein bisschen auch ein bisschen gejammert über den Zustand unseres Landes. Ja. Ich meine, es ist egal, wo wir hingucken. Also gehe ich auf eine Behörde, will ich mit dem Zug fahren? Ich denke, wir sehen es überall. Da muss man sich, glaube ich, keine Illusion machen. Aber das ist ja nicht die Lösung. Das heißt, wir müssen erstmal, glaube ich, akzeptieren, wir hängen weit hinterher.
Wir hängen weit hinterher. Das ist das eine. Und was mir Hoffnung macht, es gibt mittlerweile immer mehr, die das merken und es gibt auch immer mehr, die was anpacken. Sei es Vereine, sei es verschiedenste MINT-Institutionen, die merken diesen Defizit, den ich auch geschildert habe mit Physik und Informatik. Und das sind alles kleine Lichtlein, die noch in verschiedenste Richtungen strahlen. Aber wenn man diese alle bündeln würde und mit dem Lehrplan in den Lehrplan integrieren könnte, da wäre schon viel geholfen.
Wobei so kleine Lichtlein, das ist ja immer ein Aufbruch, entsteht ja so. Also insofern
ja,
ist ja, das Bild ja
das
positiv,
ist,
ne?
Ja, klar. Und auch im Business-Kontext. Du kannst immer Change machen, indem von oben was diktiert wird. Oder du kannst einen Change machen, indem du unten Erlaubnisse gibst und dann entwickelt sich etwas, so wie das Gras und wie die Samen auch im Garten sprießen. Und ich denke, wir haben schon ganz viel gesät. Es gibt schon ganz viel, nur das ist an den falschen Stellen. Es gibt ein NATEC-Landesverband, der bündelt alle MINT-Initiativen außerhalb der Schule. So, da gibt's schon einen ganzen Verband, der die bündelt, aber sie sind nicht in der Schule. Da gibt's Gespräche mit Ministerien. Und ich denke, es gibt auch nicht eine Reihenfolge, zuerst das und zuerst das, sondern ich denke, wir müssen hier auf vielen Ebenen gleichzeitig Verschiedenes erlauben, zulassen und anpacken.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Waltraud Herrmann. Wir können alles, auch die Zukunft. Manchmal mag man das nicht so richtig glauben, wenn man aktuell mit offenen Augen durch die Welt geht. Waltraud Herrmann beschäftigt sich mit der digitalen Aufholjagd, die wir eigentlich schon hätten lange starten müssen. Und sie ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz.
Du hast ein Buch darüber geschrieben. Wir können alles, auch die Zukunft. Und im Untertitel steht das, was letztendlich, glaube ich, die gesellschaftliche Aufgabe ist. So gelingt uns die digitale Aufholjagd. Wir haben gerade schon gesagt, so langsam merken wir alle, da stimmt was nicht. Wir müssen dringend etwas tun. Andere sind besser. Das fängt an bei einer Behörde. Also ich nenne da immer Dänemark als Beispiel. Ist komplett digital. Ich kriege außerhalb der Zeit meine Sachen. Ich kann alles online machen. Ich muss überhaupt nicht in diese Behörde. Wie gesagt, abholen kann ich automatisch 24 Stunden rund um die Uhr.
Ja, du kannst dich auch in 4 Wochen scheiden lassen zum Beispiel. Habe ich am Wochenende auf dem Schulleiterkongress erfahren. Digital, ja. Online. Ja.
Also weiß nicht, ob das unbedingt erstrebenswert ist.
Aber natürlich nicht. Aber sie sind wirklich digital in allen Richtungen.
Ja, und wenn man das halt sieht, glaube ich, lohnt es, das ist vielleicht ein bisschen, was den Deutschen auch schwerfällt, aber es lohnt sich dann vielleicht auch mal zu anderen zu schauen und sagen, hey, welche Lösungen nehmen wir schnell, die wir auch schnell umsetzen können bei uns?
Ja, wir müssen aufpassen. In Dänemark sind die erwachsenen Generationen alle digital unterwegs. Das heißt, wir können jetzt nicht 1:1 Dänemark nach Deutschland holen, weil wir haben ja auch in der Bevölkerung ganz viele, denen die Digitalkompetenzen fehlen. Aber es sind Elemente, zum Beispiel in der Schule. Wieso müssen wir jetzt Curricula selbst entwickeln, wenn so viele Länder uns voraus sind? Machen wir es doch wie die Chinesen, kopieren wir doch die Curricula aus anderen Ländern. Indien, Südkorea, Dänemark, Finnland, Schweden, Rumänien. Es gibt so viele Länder, die haben klare Lehrpläne mit Inhalten, was man in welcher Klasse machen kann. Die müsste man zum Beispiel nur kopieren. So. Das wäre so ein Aspekt. Dann die kritische Frage ist ja, von wo holen wir die Lehrer? Wir haben 10.000 Informatiklehrer. Ich habe im Buch kalkuliert, um auf ein Minimum von 6 bis 10 Informatikstunden zu kommen, über die Jahre verteilt, bräuchten wir 166 Jahre, bis wir die Lehrer ausgebildet haben, nach den jetzigen Absolventen. Ja, so, die 166 Jahre haben wir nicht, also brauchen wir alternative Lösungen. Alternative Lösungen sind auch in der Schule selbst. Es gibt das Potenzial der Schüler, das brach liegt und oft gar nicht genutzt wird. Und hier sehe ich ein riesiges Potenzial. Ich habe 2006 eine geduldete Elterninitiative am Gymnasium unserer Söhne eingeführt. Oberstufenschüler unterrichten Unterstufenschüler. Das ist auch heute noch ein Erfolgsrezept der Schule. Und wir haben es damals von Eltern gesteuert. Bezahlt werden die Oberstufenschüler über das Jugendbegleiterprogramm und die Kleinen zahlen nichts. Ja, Nachhilfe in der Mittagspause, organisiert, selbst organisiert und funktioniert seit fast 20 Jahren.
Das heißt, digitale Kompetenz dort abholen, wo sie auch ist, ne?
Digitale, und es gibt ganz viele Schüler, die digital kompetenter sind, weil sie zum Glück Eltern haben, die sie da unterstützen. Lass doch diese Schüler ihr Wissen teilen, auch den Lehrern. So wie Reverse Mentoring in den Unternehmen kann auch ein Schüler den Lehrern unter die Arme greifen. Natürlich sollen jetzt nicht die Schulen von den Schülern nur unterrichtet werden, aber das Potenzial auch zu nutzen.
Das Thema, das du dir da gewählt hast, ich weiß gar nicht, wie du über den Tag kommst, weil egal wo du hinkommst, hast du wahrscheinlich Aufreger, oder?
Ja, Ja, und ich sag, es gibt trotzdem Lösungen und du siehst, es passiert viel. Ja, es gibt auch viele Firmen, die jetzt mit Schulen etwas machen. Ja, und da sieht man, es geht mehr als gerade geht. Jugend forscht, da sind wir weltweit Spitze. Das heißt, wir haben hier einen Bereich, wo wir Kompetenzen auch in Richtung Digitalkompetenzen sind, ja auch viele, die im Bereich Informatik forschen. Das heißt, da haben wir Spitzen und mit denen kann man auch was anfangen in den Schulen. Dann gibt's Eltern. Ich weiß, zu unserer Zeit war das überhaupt nicht gewünscht, dass Eltern in die Klassen irgendwie reinkommen oder assistieren oder so. Aber die Schulen sind ja massiv überfordert. Die Lehrer müssen viel mehr unterrichten wie in anderen Ländern. Das heißt, Schulen täten gut, wenn sie hier einfach ihre Türen öffnen, dass auch Quereinsteiger hier den Unterricht mitgestalten.
Wir haben, ich weiß gar nicht, wo das war, vor kurzem irgendwie so eine Fotomontage gebaut. Schule 1970 und Schule 2024. Ja. Und außer, dass das eine Bild ein bisschen farblich ausgeblichen war, war wenig Unterschied.
Ja, da hat man jahrzehntelang die Gebäude ziemlich so gelassen, wie sie waren. Ja, und du kannst sie auch nicht von heute auf morgen von Grundsatz neu aufstellen. Und trotzdem kannst du einige Kleinigkeiten ändern und schon hast du eine ganz andere Wirkung. Und ich würde es aber nicht an dem Schulgebäude aufhängen. Eine gute Bildung, natürlich braucht auch ein Gebäude, aber eine gute Bildung bedeutet Lehrer, die Zeit für mich als Schüler haben, die Zeit für meine Fragen haben, die mich auch individuell fördern können. Eine gute Schule bedeutet Inhalte des 21. Jahrhunderts, die in der heutigen Zeit und in Zukunft gefragt sind, dass ich als Schüler weiß, ich kenne mich aus in dieser Welt, ich kann diese Welt mitgestalten.
Wenn du jetzt so einen Tag das Sagen hättest, wo würdest du sagen, setzen wir zuerst an, dass das mit der digitalen Aufholjagd...
Ich würde parallel beginnen sowieso. Ich würde zum Beispiel...
Ich habe es befürchtet, es geht... Das ist, wenn man hinschaut.
Wir haben ja keine Zeit, das hintereinander zu machen. Ja. So, und jetzt hab ich so das Bild. Du musst im Kindergarten ansetzen und du musst jetzt im Kindergarten ansetzen. Lass doch Grundschüler in den Kindergarten gehen und mit den Kindergärten was machen. Es gibt Firmen wie Wissensfabrik, die verschiedenste Module gerade im MINT-Bereich und IT-Bereich entwickeln, dass man solche Projekte Grundschüler mit Kindergartenkinder machen, dann Gymnasiasten mit den Grundschülern, dann Erwachsene mit den Gymnasiasten und dass man hier einfach Dinge in die Schulen integriert, in den Lehrplan. Vielleicht am Anfang nicht alles in den Lehrplan, aber mit diesem Ziel, dass alles irgendwann im Lehrplan ist. Und vor allem in den Unternehmen. Die Unternehmen, ich habe ja bei Bosch viel, was Lernen anbelangt, weiterentwickelt. Lernen hat sich verändert. Lernen hat sich auch in Unternehmen verändert. Also es kann jetzt kein Personaler mir sagen, was die Kompetenzen sind, die ich brauche, weil die Welt ist so komplex und vielschichtig und es sind so viele Quellen, von wo ich meine Kompetenzen im Leben aufgebaut habe. Das heißt, das informelle Lernen, dass jeder für sein Lernen verantwortlich ist und so wie du gesagt hast, Autodidakt hast du dir alles beigebracht, dass das einfach mehr Raum braucht in allen Unternehmen. Auch ein Vorgesetzter, eine Führungskraft kann nicht wissen, was ich brauche. Ich bin die einzige Person, die das weiß. Kann mich inspirieren, ein Vorgesetzter, eine Führungskraft. Das gäbe es und das gäbe es. Und dann habe ich einen Blumenstrauß zur Auswahl und ich entscheide mich, was für mich in diesem Moment am besten ist.
Ich überlege gerade, ich war ein furchtbar schlechter Schüler, weil ich musste irgendetwas lernen, was ich nicht lernen wollte. Seit ich beruflich tätig bin und weiß, was ich will und weiß, was ich kann und wo ich hin möchte, lerne ich Sachen in einer Geschwindigkeit, wie das in der Schule niemals funktioniert hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch den Geist, den wir aus der Flasche holen müssen, dass wir die Menschen an den Plätzen, wo sie sind, dass wir ihnen wunderbare Perspektiven zeigen und dann auch sagen, hier, befass dich mit den Möglichkeiten und nutze sie.
Schule verändert sich ja. Das Gymnasium unserer Söhne hat ein Projekt mit einem Radiosender aus London. Die machen Sendungen für einen Online-Radiosender. Live, Backnang, London. Man
Ja,
kann in
es
Schulen
geht.
viel machen. Es geht, es geht. Es braucht halt Lehrer, die hier Kontakte knüpfen. Es braucht Eltern und man kann ganz viel machen. Und wenn die Schulen, und es gibt, ich bin ja Jurorin bei MINT Zukunft schaffen und da werden viele Schulen geehrt. Es gibt wunderbare Beispiele von wirklich vorbildlichen Schulen im digitalen Bereich. Es gibt ja auch diesen Preis, Schulpreis Digitale Schule oder im MINT-Bereich, wo man sich inspirieren kann. Und diese Schulen sind ja auch gelistet. Das heißt, andere Schulen können sich von da inspirieren. Oder der Deutsche Schulpreis. Es gibt da verschiedenste Preise, wo gute Schulen für gewisse Qualitätskriterien in der Schulbildung bewertet werden.
Es gibt immer solche Studien. Ich glaube, gerade aktuell ist auch wieder eine Studie, die uns ein verheerendes Zeugnis ausstellt, ne?
Ja, die ICILS-Studie, das ist eine Informatikstudie, die alle 5 Jahre in der Welt über 30 Länder machen, damit erhoben wird mit Achtklässlerschülern, mit Lehrern und noch weiterem Personal aus den Schulen. Und ich habe schon so viel gelesen. Nicht anders als erwartet, die Digitalkompetenzen sind nicht besser geworden. Das Einzige, wo wir aufgeholt haben, ist bei der Ausstattung der Schulen. Und wenn du hier ein bisschen genauer hinschaust, es haben jetzt viele Schulen Tablets und viele haben die Tablets im Schrank, weil es keinen gibt, der sie einrichtet. Aber in dem Test wurde gefragt, habt ihr Tablets? Habt ihr Tablets in der Schule? Das heißt, die Ausstattung wurde bewertet, aber wichtig ist ja, wie nutzen wir diese digitalen Medien? Und wir haben 40% der Schüler, die abgehängt sind, die rudimentär nicht wissen, wie sie digitale Medien nutzen können.
Ja, und in der Nutzung selbst gibt es ja dann auch noch Abstufungen, ne? Das muss
Ja,
man ja
klar.
auch ganz ehrlich sagen. Nutze ich das Gerät wirklich so und die Software, die da drauf läuft, nutze ich es wirklich mit allen Möglichkeiten? Oder sage ich mal, mache ich tatsächlich nur ein PDF auf? Das ist dann aber
Genau,
keine Digitalkompetenz.
das ist noch keine Digitalkompetenz und das macht aber den Unterschied auch im Business, im beruflichen Kontext. Da brauche ich halt ein breit gefächertes Grundverständnis in viele Richtungen, um immer das Passende mir auch aus der Schublade rauszuholen. Und wenn 40% hier keinerlei passende Grundlagen haben, außer sie können wischen und klicken, aber wissen nicht, was sie tun, dann ist das schon verheerend. Und die anderen Tests, PISA und was es so an internationalen Tests gibt, da habe ich mir oft Länder angeschaut, die vorne an der Spitze sind. Charakteristisch für Länder, die an der Spitze sind, dass sie ganz wenige haben, die schlecht sind. Und wir haben ganz viele, die schlecht sind. Und das ist das Verheerende.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Waltraud Herrmann. Wir können alles, auch die Zukunft, so gelingt uns die digitale Aufholjagd, so heißt das Buch von Waltraud Herrmann. Und genau über dieses Thema habe ich heute mit ihr hier bei Antenne Mainz gesprochen.
Jetzt haben wir aber die fatale Situation, also wir hängen zurück und die Geschwindigkeit, also nur wenn ich einfach schaue, wie künstliche Intelligenz uns ja überrollt, muss man einfach schon fast sagen. Das heißt, diese Tools, die ich da im Auge habe, die sind 3, 4 Tage ganz vorne, bis die nächste Veröffentlichung
Ja.
kommt. Und dann lächelt man dann über eine Neuentwicklung, die vielleicht ein paar Tage alt ist, ja. Diese Geschwindigkeit ist so enorm. Das heißt, es ist wirklich, wir müssten einfach mal ins Heute kommen, damit wir uns Gedanken über das Morgen machen.
Na, aber wir sind ja noch mit der breiten Masse nicht im Heute.
Ja, wir sind noch in vorgestern.
Wir sind noch in vorgestern, ja, das ist, und deshalb sage ich, für die Erziehung eines Kindes braucht es das ganze Dorf. Und daher sage ich gleichzeitig, müssen wir an verschiedensten Stellen ansetzen. Und gut ist, wir haben noch dieses Dorf. Also es gibt so vieles, was genutzt werden könnte, um hier schnell mit den digitalen Kompetenzen voranzukommen. Aber die spannende Frage, ich habe mich ja mit vielen unterhalten die letzten 2, 3 Jahre, wo ich das Buch geschrieben habe. Die spannende Frage ist ja, dass oft die Antwort kommt, ja, wir haben ja keinen Platz mehr im Lehrplan. So.
Gut, dann muss was raus.
So, und dann sage ich, okay, den habe ich mir angeschaut. Und da belegen allein erste und zweite Fremdsprache 20% von Klasse 5 bis 10, ein Fünftel. Ein Tag pro Woche ist Fremdsprache 1 und 2. Da ist noch kein Deutsch und keine dritte Fremdsprache. Die ganzen MINT-Fächer außer Mathematik, alle MINT-Fächer inklusive Informatik, kommen knapp auf 12%. Das heißt einen halben Tag pro Woche. Ja. In Rumänien hat ein sprachlicher Zug mehr naturwissenschaftliche Unterrichtsfächer wie Sprachen. Und spannenderweise sind die in Fremdsprache nicht schlechter als die Deutschen. Und in Deutschland hat ein naturwissenschaftlicher Zug mehr Fremdsprachen als Naturwissenschaften. Das ist der krasse Unterschied. Und wenn ich das aber anspreche, dass man hier ansetzen sollte, dass man weniger Sprachen, dann kommen die Philologenverbände und alle, ja, wir brauchen ja Fremdsprachen. Wer will heute noch Dolmetscher werden? Gibt es den Beruf noch?
Es sind so viele Sachen. Also man muss sich, das merke ich tatsächlich, wenn ich mit Menschen spreche über die Entwicklungen, die ich zum Beispiel sehe. Es werden so viele Jobs wegfallen,
Ja.
weil sie nicht mehr benötigt werden. Natürlich ist das Übersetzungsthema, also das wird wahrscheinlich hier und da für ganz kritische Fälle gebraucht.
Ja,
Aber
klar.
ich sag mal, für den allgemeinen, alltäglichen Standard habe ich ein Programm dafür. Das heißt, ich kann mich mit jedem Menschen auf der Welt in Echtzeit unterhalten, indem die Sprache aufgezeichnet wird und sofort sehe ich, was der mir sagt. Also das heißt,
Genau.
das ist ein Tool, das haben wir, was zur Verständigung beiträgt. Ich will da gar nicht Sprachen lernen, ist alles okay, aber die Frage ist, welcher Schwerpunkt hat es? Ja.
Welcher Schwerpunkt und in welcher Form? Wieso lernen wir Sprache auf der grünen Wiese abgetrennt von MINT-Fächern? Es gibt ja den duale, wie heißt das, bilingual, ja? Aber bilingual macht man dann in Erdkunde und Geschichte. Wieso nicht in Physik? Wenn ein Schüler in der Oberstufe bilingual Englisch Physik hat, dann kann der doch seine englischen Paper im Studium viel leichter schreiben. Dann lernt er ja das Englische am Objekt und nicht auf der grünen Wiese. Ich lerne jetzt Wörter und was weiß ich was und Vokabeln. Da muss er nicht Vokabeln lernen. Dann lernt er und versteht er die Physik in einer anderen Sprache.
Ja, und Sprache ist tatsächlich so ein Beispiel. Letztendlich habe ich zum ersten Mal meine Englischkenntnisse verbessert in dem Moment, wo ich in der Situation war, dass ich gar keine Wahl mehr hatte, weil ich war in einem englischsprachigen Land.
Ja, genau.
Und das hat mehr gemacht. Diese kurze Zeit hat mehr ausgemacht als die ganze Schulzeit.
Ja, und das sage ich, wenn 20% dem gewidmet wird und nicht einmal 1% der Informatik, dann machen wir einfach was falsch.
Liegt das so ein bisschen auch, also ich habe so manchmal das Gefühl, da kriege ich bestimmt auch jetzt wieder viele kritische Äußerungen, wir haben uns so irgendwie im Mittelmaß eingerichtet.
Ja. Da habe ich eine schöne Geschichte im Buch, die Tierschule, ja. Mittelmaß ist gut genug und genau das ist der Trugschluss. Mittelmaß ist verdammt schlecht. Wir sind ja in der Wettbewerbsfähigkeit von Platz 6 vor 10 Jahren auf Platz 24 gerutscht, weil uns Mittelmaß gut genug war. Und jetzt bei der ICIL-Studie sind wir ja auch im Mittelmaß in der Studie und das Bundesministerium sagt, ach, wir sind gut. Es gibt noch ein bisschen, wir können es noch besser werden, aber wir sind gut, wir sind über dem Durchschnitt. So. Und das ist ein verdammt schlechter Trugschluss, weil wir wollen ja aufholen und um aufzuholen, müssen wir schneller sein als alle anderen. Das heißt, wir
Noch
dürfen uns
schneller.
nie,
Wir
ja,
müssen
noch
eigentlich,
schlimmer
wir
sein.
müssen
Ja,
noch viel schneller sein. Und ich
genau.
bring jetzt nur so ein Beispiel. Alle Menschen, die in internationalen Teams zusammenarbeiten und was weiß ich, da Koreaner mit am Start sind oder Inder, die werden an der Arbeitszeit der anderen etwas merken. Die ist nämlich deutlich mehr als bei uns. Das heißt, wir haben, wenn wir das so aufrechterhalten, auch noch weniger Zeit, in der wir viel mehr schaffen müssen.
Ja, und wir müssen uns immer an den Besten orientieren. Und meistens siehst du dann vom Ministerium aus einen Vergleich mit der Mitte. Und so kommen wir doch nie nach oben. Wo sollen wir noch weiter sinken? Ich habe im Buch erwähnt, da gibt es ein Kapitel, letzter Zug ist abgefahren. Und da habe ich gesagt, ja, wenn wir so weiter sind, werden wir aus der OECD ausgeschlossen. Das ist ja dieser Verbund von 64 wohlhabenden Ländern, die einfach die ganze Welt verbessern wollen und bessere Bildung für alle und verschiedenste Aspekte greifen, die wirtschaftliche Aspekte greifen die auf. Und wenn wir so weitermachen, sind wir bald daraus, weil wir nicht mehr berechtigt sind als wohlhabendes Land, weil wir es nicht mehr sind.
Wir können alles, auch die Zukunft. Das ist dein Buch. Ich würde mal sagen, es ist ein Buch, das tatsächlich wahrscheinlich als allererstes in der Politik gelesen werden müsste, ne?
Das wäre gut.
Und dann müsste daraus gehandelt werden, natürlich, ja.
Die spannende Frage, wer ist da so digital kompetent, um auch den Handlungsbedarf zu erkennen? Ich habe ganz viele bei meiner Recherche immer wieder erlebt, dass sie überhaupt nicht erkennen, dass wir den Handlungsbedarf haben. Politik ist natürlich eins, aber Digitalministerium haben wir. Ich habe mir die Zahlen im Bundeshaushalt angesehen. Da bewegen wir uns bei 1 Milliarde. Cyberkriminalität hat uns letztes Jahr 206 Milliarden gekostet. Hätten wir 10 Milliarden investiert in die Digitaltechnologie, hätten wir sicherlich mehr als 10 Milliarden gespart bei der Cyberkriminalität. Wir investieren ja da von der politischen Ebene kaum in Digitalisierung. Also nicht einmal in die Infrastruktur, geschweige denn in Bildung.
Also ich glaube, wir haben heute in unserem Gespräch das Problem sehr deutlich nach oben geschafft. Also ja. Ich glaube, deutlicher kann man darüber nicht sprechen. Du hast dieses Buch natürlich, da sind eine Menge Lösungsansätze. Du hast auch eine Menge Ideen und Vorschläge. Aber letztendlich, glaube ich, geht's. Wir müssen losgehen. Jetzt.
Ja, jetzt. Und zwar sofort. Und die mitnehmen, die da noch nicht so weit sind, um das einzusehen. Und ich denke, man kann das immer mit irgendwelchen plakativen Beispielen dann oder an Projekten, an Pilotprojekten kann man das dann koppeln, so dass wir die mitholen, die es heute noch nicht einsehen.
Und ich denke, gerade jetzt da ist vielleicht die private Wirtschaft auch ein ganz großer Schlüssel, weil ein Unternehmen kann sich natürlich für innovative Techniken entscheiden, diese umsetzen, gucken, dass das Unternehmen digital kompetent ist und dann schnell auch wieder einen Vorsprung erzielen.
Die Unternehmen, die, das behandle ich auch im Buch, das sind die größten Verlierer bei schlechten Kompetenzen, bei fehlenden Digitalkompetenzen, und das sind die größten Gewinner, wenn wir diese haben. Das heißt, hier sehe ich auch so ein bisschen die Unternehmen, die hier aufwachen könnten und den Schulen unter die Arme greifen, um hier gemeinsam das Bildungssystem abzudaten und einen Reboot des Bildungssystems gemeinsam zu gestalten, so dass wir, zum Bildungssystem gehört für mich nicht nur die Schule, sondern auch lebenslanges Lernen in Unternehmen, so dass wir unsere Zukunft gut gestalten. Und ich sag, wir können es noch, aber wir können nicht mehr lange warten.
Das heißt aber zum Beispiel Unternehmen, ich sag mal, ob wir jetzt in einer deutschen Bürokratie das Bildungswesen tatsächlich so schnell ändern, auch wenn wir es müssen, mag ich jetzt mal so gefühlt erstmal bezweifeln. Aber natürlich, Unternehmen hätten durchaus die Chance zu sagen, ich bilde hier aus und dann bilde ich auch mit voller digitaler Kompetenz aus und schaue, dass die Menschen, die ich halt bekomme, so wie sie mit ihrem Bildungsstand da sind, dass ich sie auf den bestmöglichen und schnellstmöglich auf den bestmöglichen Stand bringe.
Genau, und viel mehr kooperieren mit Schulen. Ich denke, das wäre eine Win-Win-Situation auf beiden Seiten. Lehrer sehen meistens gar nicht, wie es in einem Unternehmen aussieht. Wieso nicht ein Semester in den Unternehmen?
Wir hatten das mal, das ist jetzt ein blödes Beispiel am Schluss des Gespräches, aber wir hatten das tatsächlich auch mal erlebt, dass in Schulen so ein Unterrichtsfach, wo man alles Mögliche beigebracht bekommt, was man fürs Leben braucht. Und unter anderem wird dann auch, damals war es Hartz IV, gezeigt, wie man sowas ausfüllt. Und da hatten wir eine Rückfrage gestellt, und gibt's denn dann wenigstens auch die andere Seite? Schreibt ihr auch zusammen einen Businessplan? Nein, war leider nicht der Fall. Und ich finde, das sind diese Geschichten, die zusammengehören. Ja, das Leben läuft manchmal nicht gerade, und es gibt vielleicht auch Menschen, die schaffen das nicht in so einer digitalen Aufholjagd. Aber wenn eine Gesellschaft gut funktioniert, kann sie die ja auch mitnehmen und mittragen.
Genau, genau. Und es war ja immer auf und ab in der Welt, in der Natur. Und ich glaube, wir sind an dem Tipping Point, wo auch die Gesellschaft beginnt zu erkennen, so geht's nicht weiter. Und dann ist es spannend, dann entsteht auch dieser Sog, diese Energie, dass es wieder vorangeht.
Und das auch dank dir, weil du bist die mahnende Stimme, die jetzt auftaucht und sagt, hey, jetzt mal los, ja?
Ja, das sage ich. Jetzt mal los und gleichzeitig packe ich an.
Ich danke dir für das Gespräch.
Dankeschön.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.